Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute sprechen wir über einen Menschen, der Generationen von Essern, Zeitungslesern und Gastrojournalisten geprägt hat. Wolfram Siebeck, den großen, vielleicht größten Kritiker, Chronisten und Verfechter der guten Küche in Deutschland. Ein fleißiger Kolumnist und Buchautor und über allem ein Gerne-Esser, ein Gourmet. Und ich mache das mit jemandem, der nicht nur ein langjähriger Kenner seiner Texte ist, sondern auch selbst einer, der seine Gedanken zur Genusskultur publiziert, nämlich der Journalist und Buchautor Christoph Wirz. Christoph schreibt seit über 20 Jahren über sämtliche Facetten des Genusses, über Essen gehen, Wein trinken, Gast sein. Er war Chefredakteur des Restaurantführers Gourmillot. Er hat in der Welt am Sonntag, im Stern, im Magazin Feinschmecker publiziert und hat nun kurz vor dem 10. Todestag von Wolfram Siebeck eine Biografie verfasst. Siebeck, ein sattes Leben, Untertitel, der Mann, der die Deutschen auf den Geschmack brachte. Christoph lebt im schönen Freiburg, aber heute ist er in Berlin. Und vielen Dank an dieser Stelle mal wieder an meinen guten Freund Gerrit für die Möglichkeit, uns hier an seinem geografisch perfekt gelegenen Küchentisch zusammenzusetzen und zu treffen. Und natürlich, hallo lieber Christoph, so schön, dass es heute mit uns beiden klappt. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist gerade aus Taiwan zurück. Was hast du da gemacht?
Ich habe im Wesentlichen gegessen und einen Artikel recherchiert, den ich in der Welt am Sonntag veröffentlichen werde, der sich mit dem zuversichtlichen Blick Taiwans in die Zukunft befasst. Mir geht dieses ganze Doomsday-Gerede ein bisschen auf die Nerven, dem wir alle doch im Moment sehr stark anhängen und gerade wenn wir auf die Weltlage schauen. Und ich fand, man sollte auch mal eine positive Geschichte erzählen. Das lässt sich mit dem Essen auch in der Fremde besonders gut und besonders leicht tun.
Das Essen, die Kulinarik da in Taiwan, wie muss man sich das vorstellen? Das ist wahrscheinlich auch ein irrer Mix, ne? Aus China, Japan, andere Einflüsse.
Ja, das ist ziemlich genau das. Es ist ein extrem spannendes Land. Ich war in Taipeh, das ist natürlich eine Metropole besonderen Charakters. Also ich bin nicht rausgefahren, ich habe mich nicht in den Bergen umgeschaut. Aber wenn man in dieser Stadt ist, dann spürt man den Aufbruch. Man spürt auch Zuversicht, jedenfalls keine Sorge. Klar, wenn man da so ein paar Tage unterwegs ist, kriegt man ohnehin immer nur Ausschnitte mit, aber das war doch ziemlich durchgängig so. Und kulturell und auch kulinarisch liegt es ziemlich genau auf der Mittellinie zwischen Japan und China. Es ist also verfeinert, aber nicht manieriert, nicht überfeinert, nicht verkopft. Es ist auf der anderen Seite straightforward, aber eben auch nicht übermäßig rustikal. Und so läuft man da durch tolle Restaurants oder über Nachtmärkte und kann sich eigentlich nur wundern, wie großartig die Fülle ist und die Vielfalt und die Qualität und das Angebot. Und ja, das habe ich sehr genossen.
Schön, also es klingt auf jeden Fall nach einer Destination, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man gerne isst und reist.
Unbedingt.
Christoph, bevor wir uns in deine Siebeck-Biografie vertiefen, kurz ein bisschen mal zu deiner Biografie. Ich frage meine Gäste ja immer gerne, ob sie aus einem kulinarisch interessierten Elternhaus kommen.
Ja, ich glaube, da liegen die Wurzeln. Wir fuhren nach Frankreich und aßen dort und das so oft wie nur möglich. Und natürlich kann ich mich auch daran erinnern, dass wir uns Museen angeschaut haben, also meine Eltern und ich. Als Kind reist man ja so mit und läuft hinterher und oft in Restaurants. Und ich kann auch nicht behaupten, dass ich das bedauert hätte. Also ja, ich erinnere mich an den Louvre als Kind und auch an die Uffizien, aber ich erinnere mich auch daran, dass es mir im Bistro oder in der Trattoria hinterher noch ein bisschen besser gefallen hat.
Und du warst da schon in einem Alter, wo du alles dann gegessen hast, weil ich meine, Kinder und Essen ist ja auch manchmal so ein bisschen schwierig. Also ne, nicht jedes Kind mag alles sofort, was in so einem Bistro auf den Tisch kommt.
Ich glaube, ich mochte eigentlich immer ziemlich alles.
Sehr dankbar für deine Eltern dann. Wurde bei euch viel gekocht auch?
Ja. Beide Eltern haben gekocht, gerne. Irgendwann mein Vater noch leidenschaftlicher als meine Mutter. Und auch ich habe ziemlich früh angefangen zu kochen, Chaos veranstaltet und irgendwelche Sachen versucht, aus Rezeptbüchern nachzukochen und hatte da immer viel Freude dran, was auch was damit zu tun hat, dass ich nie für den Alltag kochen musste. Ich habe dann ja auch irgendwann einen Beruf gehabt, wo ich sehr viel essen gehen konnte oder sehr viel essen gehen kann. Und ich bewundere diejenigen, die jeden Tag kochen müssen. Und meistens sind es ja irgendwie immer noch die Frauen. Also ist ja doch immer noch ein bisschen so, dass da, wo die Lorbeeren verdient werden, die Männer kochen und da, wo der Laden am Laufen gehalten werden muss, die Frauen kochen. Und das stelle ich mir manchmal nervig vor, weil was jetzt schon wieder, und dann serviert man es ja auch oft Leuten, die nicht mit der allergrößten Wertschätzung dann sich an den Tisch setzen. Also davor habe ich großen Respekt.
Aber du hast ja eben schon gesagt, also als Profi-Restaurantgänger, du kommst auch zum Kochen oder du kochst auch, wenn du zu Hause bist. Du bist jetzt nicht jemand, der immer nur essen geht.
Ich bin ziemlich viel unterwegs und ich gehe ziemlich viel essen und ich koche auch. Aber ich koche eigentlich dann am liebsten für größere Runden und Freunde und diese klassische Idee mit einer Flasche Wein daneben und so. Und also so im Alltag, fürchte ich, bin ich kein besonders fleißiger Koch.
Den Siebeck hat ja eine Reise nach Frankreich auf den Geschmack gebracht. Hat es bei dir auch so ein kulinarisches Erweckungserlebnis gegeben? Oder ist das mehr so etappenweise passiert?
Nee, aber der Siebeck spielte schon auch eine Rolle, weil ich irgendwie sehr früh auf die Bücher gestoßen bin. Meine Eltern hatten die waren in der Bibliothek zu Hause oder im Bücherschrank und bei uns gab es auch einen Geburtstagskuchen von Siebeck. Und
welcher war das?
Gâteau Berbel.
Okay, Berbel, oder?
Ja, Berbel, französisch. Und ich habe dann irgendwann viel später im Gespräch mit Barbara Siebeck festgestellt, dass der nach ihr benannt ist. Ja, und ich dachte, das sei irgendwie ein uraltes burgundisches Familienrezept. Und in Wirklichkeit hat es vermutlich irgendwo abgeschrieben und nach seiner Frau benannt, leicht französisiert. Ich hab's, ich liebe ihn bis heute, ist ein super Kuchen. Und es gab so eine Heine-Serie, wenn Madame den Deckel hebt, nicht nur Kraut und Rüben, eine Prise Süden. Das waren wirklich wunderbare Bücher und sie waren großartig geschrieben und das habe ich einfach gerne gelesen.
In welchem Alter?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr.
Vorm Abi oder nach dem
Abi? Vorm Abi. Bisschen skurril, aber nicht schlecht als Lebensvorbereitung.
Und würdest du sagen, das hat dich letztlich auch so in diesen Gastro-Journalismus-Bereich reingetragen oder war das nochmal ein anderer Impuls?
Das und anderes. Ich meine, irgendwann habe ich festgestellt, dass man dieses Feld ja auch journalistisch beackern kann und dass sich damit die Möglichkeiten erweitern. In gewisser Weise ging es mir da wie Wolfram Siebeck auch, der sich ja zunächst als Filmkritiker etabliert hatte und als Satiriker und dann parallel privates Kulinarische in den 50er Jahren für sich entdeckte.
Auf den Festivals unter anderem.
Auf den Filmfestivals in Bergamo und in Tours. Und da aß er plötzlich Sachen, die es im heimischen Ruhrgebiet nicht gab. Und danach war er verloren. Und er hat eben begriffen, dass er als Journalist irgendwie leichter an die Quelle kommt und mit einem journalistischen Interesse sich der Sache auch nochmal anders nähern kann als irgendwie hobbymäßig privat. Und so war es bei mir auch.
Das vertiefen wir gleich weiter. Jetzt kommt schon der Moment, an dem wir was ins Glas bekommen müssen bei der letzten Flasche.
Was heißt schon?
Da bringen ja die Gäste die Getränke mit. Eine besondere Flasche. Eine, hinter der ein bestimmter Moment steckt oder auch eine Haltung steckt. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast heute.
Ich habe dabei eine Flasche von J.J. Prüm 2013 Gracher Himmelreich Auslese.
Boah, das klingt gut. Das klingt vor allen Dingen nach nicht so schwer jetzt am Nachmittag, wo wir aufnehmen.
8 Umdrehungen, aber ja, ehrlich gesagt, ich hätte auch vor 12,5 keine Angst.
Nö, Angst habe ich davor auch nicht, aber es ist umso angenehmer.
Soll ich das jetzt mal eingießen?
Wäre schön, wenn du magst, gerne auch am Mikro eingießen, dann hört man noch ein bisschen das Gluckern.
Ist das nah genug am Mikro?
Nee, richtig das Glas an, vorne.
Bisschen skurrile Situation.
Ja. Ist aber Hörerinnenwunsch und Hörerwunsch, die möchten das hören, dass wir wirklich auch was in die Gläser bekommen. Ja, dann zum Wohl. Herzlich willkommen nochmal.
Vielen Dank.
Hast du das Gefühl, man beißt so direkt in den Pfirsich rein, ne? In den super saftigen Pfirsich. Bisschen auch schon so ein Mango kommt da mit, ne? So was Exotisches schon. Was Warmes auch. Zitrus natürlich. Und ganz schön breitschultrig. Nee. Findest du nicht?
Nee, ich finde
den. Im Mund schon.
Ich finde den eigentlich extrem elegant. Er ist vielleicht ein bisschen zu warm. Aber dieser Wein ist, wie ich finde, ganz, ganz großartig, weil er irgendwie was zeigt, was es auf der ganzen Welt kein zweites Mal gibt. Also diese Moselrieslinge in dieser Form, mit dieser Filigranität und dieser, auch diesem Säurespiel und dieser Vitalität, das gibt's nirgendwo sonst. Es ist auch für mich eigentlich die einzige Weinstilistik, die so eine Restsüße verträgt, braucht, das gehört dazu. Großartiger Essensbegleiter, überhaupt nicht zum Dessert, sondern beispielsweise zu einem Rehrücken. Ja. Ein Hauptgang ließe sich damit ganz wunderbar begleiten. Kann man die pochierte Birne mit den Preiselbeeren in die Tonne kloppen und stattdessen diesen fabelhaften Wein dazu trinken.
Total. Ich nehme breitschultrig zurück, was ich meinte, ist so diese, man merkt diese Wärme, ne, die in dieser Steillage natürlich hängt, ne, dieser Tonschiefer, diese doch satten Böden, die da drunter sind, ne, also klar auch karg, aber schon auch was eben nachts die Trauben auch wärmt, nochmal restwärmt, ne,
und ich finde 2013 war ein schwieriges Jahr, das war zunächst irgendwie sehr regnerisch und kalt und dann wurde es im Sommer heiß und gehört eben auch zu diesen besonderen Qualitäten so großer Weingüter wie Prüm, auch in solchen Jahren was auf die Flasche zu bringen, das dann oft auch erst viele Jahre später wirklich, wirklich glänzt. Kann man übrigens auch vom Riesling lernen und von diesem, man muss den Dingen Zeit geben und man muss sie dann vernünftig einsetzen. Und es gibt so eine Mode, die Sachen viel zu jung zu trinken. Ja. Das ist eine unheilige Allianz. Die Leute haben keine Ahnung und die Sommeliers bestärken sie oft darin und die Winzer wollen verkaufen.
Aber es ändert sich ein bisschen. Inzwischen gibt es schon auch Winzer, die eine Schlosslagerung machen oder eine Chateau-Lagerung machen, ne? Und dann die Weine halt, aber das muss man auch erstmal können, muss man sich leisten können und sie dann eben erst nach einer gewissen schönen Flaschenreife oder in einem schönen Flaschenreife-Stadium erst auf den Markt bringen, weil ihnen das auch selber auf die Nerven gegangen ist, dass das alles viel zu früh getrunken wurde.
Ja.
Also immerhin tut sich ein bisschen, ich weiß nicht, wie, ob Prüm sowas überhaupt hat, da ist ja eher so, dass ihnen auch schon der Jahrgang aus den Händen gerissen ist, bevor er überhaupt in der Flasche ist, ne?
Ja, aber es gibt natürlich auch Auktionen und es gibt bestimmte Late Releases und so weiter. Das ist ja eine Sache, die in der Spitzenliga des Weinbaus irgendwie zunehmend wichtiger wird, aber es ist immer noch eine Nische und auch bei den vermeintlichen Alltagsweinen habe ich den Eindruck, die profitieren oft davon, wenn sie ein Jahr oder zwei auf der Flasche sind. Bei mir im Südwesten, im Markgräflerland, gibt es den Gutedel, der ja auch so eine verkannte Sache ist, ähnlich wie der Trollinger, über den viele die Nase rümpfen, völlig zu Unrecht. Und auch der hat, wenn er gut gemacht ist und sauber ausgebaut wurde und vor allen Dingen sauber gelesen, ein solches Potenzial zu reifen und Komplexität zu zeigen. Also Zeit ist wichtig.
Warum hast du ausgerechnet den jetzt ausgesucht? Was für eine Geschichte ist damit verbunden?
Mit diesem Gracher Himmelreich. Ich konnte vor einigen Wochen eine Veranstaltung organisieren in Paris, im Palais Beauharnais. Das ist die Residenz des deutschen Botschafters. Mhm. Wunderbares Haus, Empire zwischen Assemblée Nationale und Musée d'Orsay.
Ja.
Und da haben wir aus jedem deutschen Anbaugebiet einen Spitzenwinzer eingeladen und zusammengebracht mit weinaffinen Menschen in Paris, also Sommeliers und Gastronomen und Weinhändlern und anderen Journalisten. Großartig, also bei einem Abendessen so und bei einer Verkostung vorhin, da waren großartige Weingüter dabei, Heger und Knipser und Fürst und Meyer-Näkel und eben auch Prüm. Und jetzt ist es so, als ich mir überlegt habe, was ich hierhin mitbringe, dachte ich an diese Veranstaltung und dachte an diese Flasche und natürlich hätte ich auch was von Raumland mitbringen können. Mhm. Der Sekt ist eindeutig aus der Champagne beeinflusst und die Chardonnays und Pinot Noirs der vorgenannten haben natürlich auch ganz klare französische Bezüge. Ich meine, wir haben in Deutschland unglaublich profitiert vom französischen Einfluss, nicht nur in der Gastronomie, sondern vor allem auch im Wein, die ganze Terroir-Idee und so weiter. Und ich fand, von diesen ganzen Weinen ist der Mosel-Riesling deswegen besonders interessant, um jetzt darüber zu sprechen, weil er eben eine total eigenständige Geschichte ist. Sind die anderen auch? Also das bitte nicht falsch verstehen.
Der Teutonischste willst du jetzt nicht damit sagen.
Nein, ganz im Gegenteil. Also die zumal übrigens die Mosel auch also so überhaupt nichts Teutonisches hat. Und für jemanden, der in Brandenburg lebt, ist das auch ein ziemlich großes Wort, möchte ich an dieser Stelle. Aber es ist doch irgendwie eine Weltsensation. Und deswegen habe ich ihn jetzt mal mitgebracht. Gibt auch noch andere großartige Weingüter an der Mosel, gibt ganz fabelhafte Weine, aber der gefiel mir jetzt besonders gut.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt die Weine aufgemacht und dieses Essen veranstaltet, weil ihr einen Preis vergeben habt.
Nee. Das ist anders gewesen, gar kein Problem. Das entstand aus einer Veranstaltung, die zwei Jahre vorher war. Das war die Verleihung der Walter-Scheel-Medaille an Alain Ducasse. Die fand auch da statt. Damals kochten Christian Bau, Max Strohe und Martin Fauster im Palais Beauharnais. Und da hatten auch einige deutsche Spitzenwinzer großartige Weine mitgebracht. Mhm. Und diese Veranstaltung hatte so eine positive Resonanz. Und auch der Botschafter war so irgendwie begeistert von der Rückmeldung, die er da in Paris bekommen hatte. Für die war das alles sehr überraschend, was wir hier alles in Deutschland haben.
Man glaubt es eigentlich nicht, ne? Dass er da immer noch jemanden überraschen kann, der im Auswärtigen Dienst da arbeitet.
Nee, aber nicht der Botschafter war überrascht, sondern die französischen Gäste.
Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort.
So, dass eigentlich da die Idee entstand, das fortzusetzen.
Ah, okay. Aber
und das war dann sozusagen jetzt dieser Weinabend.
Okay, verstehe. Aber der Ursprung war, dass ihr euch da getroffen habt, die Verleihung dieses Preises, der seit ungefähr 2014, ja, ne, vergeben wird. Preis der europäischen oder für besondere Verdienste in der europäischen Genusskultur. Und wo du auch mit in der Jury bist, ne, als
Vorsitzender. Genau, ich bin der Vorsitzende des Trägerkreises der Walter-Scheel-Medaille. Das ist eine Auszeichnung, die vergeben wird seit 2014 an Menschen, die sich um das europäische Genusskulturerbe besonders verdient gemacht haben. Und die Idee, die dahinter steht, und deswegen ist sie auch nach Walter Scheel benannt, dem früheren Bundespräsidenten und Außenminister und Vizekanzler unter Willy Brandt, dass eigentlich das europäische Einigungswerk eine gewisse emotionale Aufladung, wie wir glauben, wieder braucht. Mhm. vieles ist doch verflogen, vieles ist Krisengerede gewichen und Konfrontation. Und die Tatsache, dass die Grenzen offen sind und dass wir kein Geld mehr wechseln müssen, ehrlich gesagt lockt das heute auch keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Aber dieses Europa ist so großartig und so vielfältig und wir finden, dass das Kulinarische das exemplarisch zeigt. Es ist so, dass es Menschen, Generationen, Kulturen, Nationen, politische Weltanschauung, Religion, was auch immer, verbinden kann. Und dass es auch diese ganze Euroskepsis in der Lage ist, ein bisschen auszuhebeln. Also selbst der eurokritischste Pole will nicht darauf verzichten, sich Parmesan auf die Nudeln zu hobeln. Und zwar zu Recht. Und das Kulinarische ist so ein Abbild von Vielfalt in Einheit. So ein kleinteiliger Kulturraum, so ein vielfältiger, wie wir ihn hier haben. Und das sieht man eben wunderbar am Essen, am Trinken, an den Spezialitäten, an den kulinarischen Traditionen, an den Küchen. Mehr Europa als im Kühlschrank ist nirgendwo.
Den Preis hat Wolfram Siebeck aber naturgemäß nicht mehr bekommen können, weil er da schon fast da kurz danach gestorben ist, ne? Oder?
Sehr alt und nee, er hat ihn nicht bekommen, er hätte ihn sicher verdient gehabt. Ja. Es haben Alain Ducasse und Ferran Adrià und Angelo Gaia und Hugh Johnson und andere diesen Preis bekommen, Eckhard Witzigmann natürlich. Wir finden, wir müssen die Helden der kulinarischen Kultur auszeichnen zum Wohle Europas.
Das ist ein guter Ansatz. Jetzt gehen wir auf einen Helden der kulinarischen Kultur ein bisschen näher ein, über den du, ich habe es vorhin schon erzählt, ja geschrieben hast, Wolfram Siebeck. Du hast eben schon gesagt, wo deine früheste Begegnung mit ihm stattgefunden hat, im Grunde am Bücherregal deiner Eltern, oder?
Ja.
Gibt es eine Passage, einen Text, einen Satz, hinter dem du sagen würdest, damit ist für mich alles gesagt, das ist der Kern von Wolfram Siebeck?
Klingt so, als hätten wir das abgesprochen, haben wir aber nicht. Ich kann ihn trotzdem wie aus der Pistole liefern. Wer Spargelsorten auseinanderhält, der wird auch Parteien scharf beobachten.
Ja.
Das ist der Kern. Siebeck geht es um Lebensfreude, Siebeck geht es um Genuss, Siebeck geht es um Hedonismus, um all diese wunderbaren Dinge, die sich mit dem Kulinarischen verbinden. Aber eigentlich geht es Siebeck um Emanzipation, um Freiheit, um Aufklärung, um waches Bewusstsein. Die Idee ist, jemand, der sich absolut unreflektiert jeden Tag irgendeinen Industriedreck einverleibt, hat der möglicherweise auch in anderen Bereichen, namentlich auch politisch, kein besonders waches Bewusstsein. Das ist eine steile These, man kann das sicher auch diskutieren, aber davon war er überzeugt, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und ich finde, es hat auch viel miteinander zu tun. Wahrnehmungsfähigkeit kann man schulen am Kulinarischen und das auf besonders schöne Art und Weise.
Würdest du sagen, das kommt auch aus seiner persönlichen Biografie, also aus seinem Elternhaus? Ich meine, er kommt ja aus so einer Generation noch, die den Nationalsozialismus miterlebt haben. Er war selber noch Flakhelfer in den letzten Kriegstagen. Ne? Also hat er damit, ist das seine Art damit, das zu verarbeiten, diese Zeit?
Ja, davon bin ich überzeugt. Das hat ihn auch bis zum Schluss, bis zum Ende seines Lebens verfolgt. Siebeck hat den Krieg miterlebt. Er war an der Ostfront und er war mit einem Vater geschlagen, der ein absolut opportunistischer Nazi-Karrierist war. Ich glaube nicht, dass es ein fanatischer Anhänger war, glühender Nationalsozialist, so ein Überzeugungstäter, sondern es war einfach ein hundsgewöhnlicher Opportunist, von denen dieses System natürlich zusammengehalten wurde. Und das wurde Siebeck irgendwann auch sehr bewusst und seine eigene Teilnahmslosigkeit im Sinne der Fähigkeit zum Widerstand oder zum Aufbegehren. Also das hat ihn alles ein Leben lang verfolgt. Wieso habe ich das mit mir machen lassen? Klar, der war 14. Ja, er war bei der Hitlerjugend, dann war Flakhelfer und dann ist er noch in den letzten Kriegstagen an der Ostfront gewesen. Und als er da zurückkam, keine, also abgebrochene Schullaufbahn, eigentlich kein Halt, läuft er da durch die Ruinen des Ruhrgebiets, weiß nicht wohin mit sich und nur eins wird ihm klar, und zwar mit der neu erblühenden Kultur des Westens, mit Jazz, mit Literatur, mit Comics, mit Kinofilm. Ihm wird klar, das, was da war, das darf sich niemals wiederholen, und es hat was zu tun mit der Trägheit und dem Desinteresse der Leute und auch seinem eigenen. Und daraus wollte er sich befreien, und zwar auf allen Wegen. Und irgendwann wurde das kulinarisch zu seinem Hauptmittel.
Warum jetzt eine Biografie über Wolfram Siebeck und warum gerade von dir? Also wie hat sich bei dir dieses Gefühl festgesetzt, das ist jetzt eine Geschichte, die ich erzählen muss?
Ich kannte Wolfram Siebeck, ich mochte ihn. Ich finde ihn bedeutend als Journalisten, als Stilisten. Ich finde ihn hochinteressant. Er ist in diesem Jahr 10 Jahre tot. In 2 Jahren wäre er 100 geworden. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, an ihn zu erinnern, weil es eine Menge Leute ja heute gibt, die ihn nicht mehr kennen, die nicht seine Kolumne jede Woche in der Zeit lesen. Das ist eben mittlerweile auch schon wieder 15, 20 Jahre her. Und denen nochmal zu erklären, warum Wolfram Siebeck wichtig war und in seinen Gedanken wichtig ist, das war die Motivation.
Wie würdest du ihn denn jemandem in 3, 4 Sätzen beschreiben, der ihn noch nie gelesen hat? Und auch vielleicht ohne Fachbegriffe, aber in so einem Bild, was sich dann auch im Kopf festsetzt. Was war das für ein Gastrojournalist? War er überhaupt ein Gastrojournalist?
Er hat sich selbst als Berufsesser bezeichnet. Ja. Und er war ein Schriftsteller, ein Gesellschaftskritiker, der durch das Vergrößerungsglas des Kulinarischen erzählt hat, wie er die Welt wahrnimmt oder wie er die Welt sieht. Darüber hat er berichtet, und das hat er, und das ist das Besondere, wie ich finde, in einer extrem unterhaltsamen, kurzweiligen, eleganten, stilistisch geschliffenen Art und Weise getan. Joschka Fischer hat mal über ihn gesagt, zum 80. Geburtstag, ohne deutschen Bierernst, aber mit heiligem Zorn. Und da ist was dran.
Mhm. Was fasziniert dich am meisten an seiner Persönlichkeit?
Die Fähigkeit, sich zu befreien aus all diesen Verstrickungen durch Reflexion, durch Kultur, durch Offenheit. Und der war irgendwann ganz gelassen und lebensfroh. Und das ist ja nicht so wenig, wenn man sich überlegt, wie so ein Leben beginnt. Ja, und der hat einfach sein Leben gelebt mit kulinarischen Freuden, mit Reisen, und der hat sich das alles selbst aufgebaut. Ja, der ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, sondern der hat sich das alles ermöglicht, und er hat damit einen riesen Beitrag geleistet. Er hat Eckhard Witzigmann und das Tantris zweifellos stark befördert, wie auch viele andere Köche, München der 70er Jahre. Er war wahnsinnig stolz darauf, und das hat sogar die New York Times geschrieben, dass er dafür gesorgt habe, dass Schalotten auf deutschen Märkten auftauchten und nicht nur diese stinkigen Zwiebeln, und dass es irgendwann Crème Fraîche im Supermarkt gab. Und der hat wirklich Leute befördert, die es verdient hatten. Wenn Siebeck donnerstags in der Zeit was geschrieben hat, dann war freitags und ab da für ein halbes Jahr die Bude ausgebucht.
Und was du eben schon gesagt hast, es ist ja eigentlich ein Genre, was er geprägt hat, das mit ihm erst so entstanden ist. Das gab es ja eigentlich gar nicht vorher, so eine Art über Essen zu schreiben und über Trinken zu schreiben.
Nein, und in Deutschland schon gar nicht. Es gab ein paar andere, die zu derselben Zeit aktiv waren. Gerd von Paczensky gehört dazu, oder Klaus Besser. Aber Wolfram Siebeck war der Einzige, der es hauptberuflich und vor allen Dingen 50 Jahre lang gemacht hat. jede Woche einen Text, jeden Monat zusätzlich eine Kolumne im Feinschmecker und daneben Dutzende von Büchern. Das war sein Ding. Und ich sag's nochmal, so dass man es heute noch lesen kann. Nicht wegen der Restaurants, die sind entweder geschlossen oder haben längst andere Köche. Und auch nicht wegen seiner Rezepte, da gibt's im Internet heute oder auf den sozialen Medien ganz andere Quellen. Aber diese Haltung, das ist was, da kann man sich bis heute dran orientieren.
Was irritiert oder verwundert dich rückblickend eher an ihm?
Mich irritiert eigentlich gar nichts. Was die Leute irritiert hat, die ihm das erste Mal begegnet sind in der Regel, war, dass das ein ziemlich schüchterner, etwas brummeliger und nicht besonders eloquenter älterer Herr war, dem sie da gegenüberstanden. Und wenn sie ihre Sachen, wenn sie seine Sachen gelesen haben, dann dachten die, da steht jetzt so ein Satirefeuerwerk vor ihnen, das irgendwie aus der Sakkotasche ein Puddingrezept zieht. Und damit hatte der nun überhaupt nichts zu tun. Der wollte keine Jünger, der wollte keinem folgen und er wollte ehrlich gesagt auch nicht, dass die Leute ihm blind folgen. Und es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass er irgendwann mal im Weihnachtsmenü, er hat ja jahrelang, jahrzehntelang ein Menü Anfang Mitte November veröffentlicht, dass die Leute dann üben konnten bis Weihnachten und damit dann die Familie begeistern. Und das hat die halbe Republik gekocht. Und er hat irgendwann mal ein Rezept für eine Zitronencreme veröffentlicht. Da hat er nur leider Teelöffel mit Zitronen verwechselt. Ja. Also waren da irgendwie nicht 12 Teelöffel Zitronensaft drin, sondern der Saft von 12 Zitronen.
Ja. Haben aber alle natürlich gemacht, weil war ja Siebecks Wort, das war ja gesetzt. Ne?
Und dann war die Hölle los und Siebeck fand es aber, vermute ich, ich habe da nie mit ihm drüber gesprochen, aber ich bin ziemlich sicher ganz großartig, weil ehrlich gesagt, wer so derartig stur irgendwelchen Vorgaben folgt, der hat es nicht besser verdient.
Ja, klar. Natürlich denkt man, dann hätte man rausredigieren können.
Du willst doch wohl nicht die Zeit kritisieren.
Na, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Du beschreibst ja in der Biografie auch sehr genau, wie Siebeck geschrieben hat. Also scharf, klug haben wir schon gesagt, sowieso. Manchmal aber auch ein bisschen gnadenlos mit Sachen, die ihm nicht gefallen haben, oder? Wie würdest du Siebecks Stil charakterisieren?
Natürlich also er war arrogant und er war gnadenlos und er hat sich auch regelmäßig selbst widersprochen und er hat manchmal auch irgendwelche abschließenden Urteile zu Sachen formuliert, von denen er wirklich keine Ahnung hatte. Aber ehrlich.
Mach mal ein Beispiel. Über was zum Beispiel hat er das gemacht?
Italienische Küche, japanische Küche, da sind Sätze bei Siebeck, da graust sie Sau. Aber das war ihm klar und ehrlich gesagt auch wurscht. Also das gehörte auch zum Konzept. Und alle, die so daran hingen, dass das aber so nicht sein dürfe oder ganz anders sein müsse oder dass er doch letzte Woche das gesagt hat und so, darüber hat er sich, glaube ich, stillschweigend gefreut, weil das gehörte zum Konzept. Er hatte ein Programm, das hieß, denkt selber und freut euch des Lebens. Und ich gebe euch hier mal ein paar Anregungen, wie ich es mache. Mhm. Und ich warne euch eben auch so. Und jetzt kommt die Sache mit den Verrissen. Das ist wie bei Marcel Reich-Ranicki. Die Zeiten sind vorbei. Und das ist vielleicht auch gut so. Es ist sicher nicht mehr ganz so unterhaltsam, wie es mal war. Aber das ginge heute nicht mehr, dass jemand wie Reich-Ranicki erklärt, das neue Buch von Günter Grass ist unlesbarer Dreck. Ja. Also der Mann hatte einen Literaturnobelpreis. Die Wahrscheinlichkeit, dass der unlesbaren Dreck geschrieben hat, war relativ gering. Und trotzdem sorgte das natürlich für Aufmerksamkeit und das nächste Buch war dann schon wieder ein Meisterwerk. Und so war es bei Siebeck und der Gastronomiekritik eben auch. Da war ja hoch und runter und das sorgte für Bewegung.
Schreibst du noch Verrisse? Restaurantverrisse selber?
Also so richtige Verriss, so einen richtigen Verriss habe ich schon lange nicht mehr geschrieben, was eigentlich bedauerlich ist, weil die schreiben sich sehr schön.
Ja.
Aber ich habe mich eigentlich immer bemüht, wenn ich getreten habe, dann möglichst nach oben. Also es gibt so, ich hatte mal eine Kolumne im Feinschmecker, da habe ich die 50 besten deutschen Hotels anonym getestet. Also das Fährszeiten in Hamburg und das Adlon in Berlin und den Bayerischen Hof und was weiß ich, was alles. Und das war sehr, sehr unterhaltsam für mich und ich glaube auch für die Leser, weil ich da über HRS oder Booking oder so anonym reserviert hatte oder jemand für mich reserviert hat und ich habe mir dann einfach mal angeguckt, wie es da so abläuft, wenn man da 500 Euro bezahlt oder 600 oder 1000 pro Nacht und dann, ja.
Was kriegt man dafür?
Dann kommt man da an, so. Und dann, brauche ich das jetzt nicht alles aufzuzählen, was mir da so passiert ist. Aber jedenfalls, wenn dann auf dem Fernseher die Hotel-Selbstdarstellung flimmert und mir erklärt wird, dass das sozusagen diesseits von Bali das großartigste Haus sei, das die Menschheit je erdacht habe und auf dem Fernseher fingerdick Staub liegt, so, das hat mir immer viel Freude gemacht. Und ehrlich gesagt, da kann ich auch nicht ausschließen, dass ich das heute noch tue und auch in Zukunft. Aber ich fand es immer ein bisschen schäbig irgendwie, da wo Leute erkennbar an den Grenzen ihrer Möglichkeiten, vor allen Dingen auch mit wirtschaftlich eigenem Risiko, in kleinen Restaurants ihr Bestes geben, dann mit so einem snobistischen Weltüberblick einzufliegen und zu erklären, das habe ich aber in Paris schon mal besser gegessen. Das sind eigentlich ziemlich unsympathische Idioten, die das machen.
Das verstehe. Das macht dich sympathisch wiederum, dass du das so siehst. Nochmal zurück zu Siebeck. Gibt es so typische Siebeck-Muster in seinen Texten, wie er das aufbaut, wie er auch so Hintergrundwissen einbaut, wie er auch so mit Personen, mit Orten spielt? Also folgt das so einem gewissen Schema, was ja Leute, die Kolumnen schreiben, haben. Also der Martenstein in seiner Zeitkolumne, der hatte auch immer, du wusstest schon, wie die Kolumne läuft, wenn du da die Konstellation vorne gelesen hast, worum es geht.
Also Siebeck begann ja als Satiriker und das zog sich bis zum Schluss durch.
Also Fallhöhe wird produziert.
Ja, es wird Fallhöhe produziert und es wird sich auch lustig gemacht über bestimmte
Autoritäten
und so. So ein Gehabe. Mhm. Also Siebeck enttäuschte ständig Erwartungen der Leser. Und das machte er eigentlich mit Freude. Und das sollte eben auch Erkenntnisgewinn bringen. Er erklärte dann, dass irgendwie dieses ganz banale Regionalessen, das jetzt alle so suchen, diese Toskana-Küche und so, dass das eigentlich alles überhaupt völlig uninteressant sei und dann auch noch schlecht gemacht. Und überhaupt könne man überhaupt nur in Paris in diesen Restaurants essen. Und dann aber wiederum waren die Restaurants auch nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren. Und die, die dann da waren und ganz stolz, dass sie jetzt bei Taiwan oder im Tour d'Argent gesessen haben, den hat er dann erklärt, da sind irgendwie die Canapés besonders gut, aber den Rest können sie vergessen. Es gibt aber um die Ecke ein Bistro, da erzähle ich Ihnen vom nächsten Mal von. Also er hat die Leute ständig auf irgendwelche Spuren gesetzt und sie dann so ein bisschen enttäuscht. Aber er hat es auf eine Art und Weise gemacht, dass man es eben gerne lesen wollte.
Glaubst du, das würde heute noch funktionieren in so einer Welt, wo wir uns an TripAdvisor und an Online-Empfehlungen langhangeln, die ja doch sehr eins zu eins sind? Also ist diese Art von Hintersinn, von Ironie überhaupt noch denkbar?
Ich glaube ja, absolut. Und ehrlich gesagt, glaube ich, mit Blick auf TripAdvisor und Google-Sterne nicht, dass Schwarmintelligenz Kompetenz ersetzt, sondern ich glaube, dass das richtig regelmäßig in die Irre führt. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Leute Empfehlungen, hinter denen ein Mensch steht, den sie kennen oder von dem sie glauben, dass sie ihn kennen, sehr viel eher vertrauen. Das hat eben auch den Vorteil, dass es Menschen gibt, die genau wissen, also im Falle Siebeck, was der empfiehlt, ist nichts für mich und umgekehrt. Man kann sich danach ausrichten ein bisschen und wenn man Siebeck lang genug gelesen hat, dann hatte man eine Vorstellung davon, was er gut findet und was nicht. Und dann konnte man das mit dem abgleichen, was man selbst gut fand und was nicht.
Aber ein Influencer wäre er ja, als Influencer wäre er eigentlich untauglich, weil er da viel zu uneindeutig bleibt, oder?
Also ich sehe in der weiten...
Hypothetische Frage natürlich.
Ja, ich sehe in der weiten Welt der Influencer und TikToker und Instagrammer so vieles, dass ich glaube, da hätte auch Siebeck seine Nische. Im Gegenteil, ich glaube, der würde so ein modernes Medium nutzen. Er hat ganz zum Schluss, nachdem er nicht mehr bei der Zeit veröffentlichte, weit über 80, hat er noch einen Blog versucht. Das war in den Anfangs, in der Anfangszeit dieser Blogs, und das war dann auch relativ schnell wieder vorbei. Aber der wäre heute eindeutig bei Instagram und er wäre bei TikTok und er würde es ganz anders machen. So viel ist sicher.
Na, interessante These. Welche Siebert-Kritik oder welcher Satz oder welcher Artikel ist heute noch so präsent, dass man ihn quasi wie so ein Stichwort zitiert? Also mir fällt da immer wieder die Mehlschwitze ein in Bezug auf Siebeck, dass er der Mehlschwitze den Garaus machen möchte und dass er eigentlich als Pump sieht, ne? Und ich glaube auch, der Sonntagseintopf kriegt bei ihm auch, glaube ich, immer ein Fett weg, ne?
Naja, der Siebeck-Begriff für die deutsche Küche, die er hasste, nicht die deutsche Küche hasste er, aber er hasste manches, ich würde sagen vieles, an der deutschen Küche, und das nannte er, das fasste er zusammen als Plumpsküche, die deutsche Plumpsküche. Und das ist eben alles das, ja, irgendwelche braunen Soßen mit OSZ und Mehlschwitze und verkochtes Mischgemüse und Margarine. Und das Ganze führte er zurück auf Buttersparen für Kanonen und den hitlerschen Eintopfsonntag. Verzicht zu höheren Zielen. Das war ihm absolut zuwider. Er fand, dass die Kirchen uns was von Moral und Völlerei erzählen und die Ärzte von Cholesterin und die Politiker von Sparsamkeit und Fleiß. Und das fand er alles absolut übergriffig. Er war der Meinung, macht was mit eurem Leben und dazu gehört ein gutes Essen. Guckt nach Frankreich, da zeigen sie euch, wie es geht.
Gibt es Bereiche, in denen du Siebeck heute zu radikal, zu scharf oder auch vielleicht zu nostalgisch findest? Also Sachen, wo du sagen würdest, ja, das kann man heute eigentlich nicht mehr so schreiben?
Ja, klar. Bei welchem Autor gibt es das nicht?
Ja, wo zum Beispiel?
Ja, ich würde, wie gesagt.
Ja, Frauenbild. Was hat er für ein Frauenbild zum Beispiel?
Er hatte, glaube ich, ein ziemlich aufgeklärtes Frauenbild. Ich meine, er war mit Barbara Siebeck verheiratet. Barbara Siebeck war mit vor Siebeck mit Will McBride verheiratet.
Berühmter Fotograf.
Der unter anderem von ihr ein berühmtes Foto gemacht hat, das hier auch im Deutschen Historischen Museum im Bestand ist. Barbara schwanger mit so einem schwarzen Body und einer offenen Jeans von der Seite. Das war in den 60er Jahren ein ziemlicher Skandal. Das wurde veröffentlicht in Twen, Jugendmagazin, Zeitgeistmagazin, super avantgardistisch für die Zeit, von Willi Fleckhaus. Und da rückte der Jugendschutz an. Ja. Und da ging es um Selbstzensur. Und Siebeck heiratete diese Frau, die aus Worpswede stammt, aus einer Künstlerkolonie, und die drei Söhne mit in die Ehe brachte. Und der hat ein sehr modernes Familienbild gehabt und auch Frauenbild. Was er verabscheute, war seine Idee von der deutschen Hausfrau. Das ist eben genau so ein Klischee, das er selbst aufgebaut hat, das sicher auch in Teilen in der Zeit zutraf und das vieles von dem verkörperte, was er ablehnte. Das haben wir schon immer gegessen, und die guten Sachen kommen sonntags, mittags und sonst überhaupt nicht, und auch da wird dann möglichst gespart und bloß keine Experimente und der Brühwürfel statt der selbstgekochten Suppe und die Unterordnung und die Anpassung und ja, Fleiß und so weiter, das waren alles so Sachen, da war er zu anarchisch.
Ja, ich finde, das kommt wirklich gut bei dir raus in der Biografie, dass das nicht nur, du schreibst ja eben nicht nur über einen Kritiker, sondern auch über eine Epoche, über so ein Nachkriegsdeutschland. Und wenn man das liest nochmal, dann sieht man auch, was wir doch irgendwie für eine Strecke hinter uns gebracht haben, dass es heute nicht mehr so ist in vielem. Und das tut auch ganz gut in dieser allgemeinen depressiven Stimmung, in der viele im Moment sind, sich das auch nochmal klar zu machen, wie gut es uns eigentlich heute geht in vielem.
Absolut. Und dass es so ist, das hat was zu tun mit politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Adenauer hat die Westbindung politisch durchgesetzt und Siebeck kulinarisch.
So, jetzt würde ich sagen, bevor wir weitermachen, riechen wir nochmal in den Wein rein, denn alles ist ja auch über die Zeit interessant. Was hat sich hier jetzt getan?
Freuen sich die Hörer eigentlich über diese ständige Schmatzerei?
Das weiß ich nicht, aber es hilft.
Ist uns auch egal.
Mir ist es egal. Ich mache es, um ein bisschen Luft an den Gaumen zu kriegen. Ja, aber ich finde, also er hat sich nicht groß verändert. Er ist überhaupt nicht in keiner Weise irgendwie müder geworden. Er ist straff, immer noch sehr angenehm. Er hat jetzt Temperatur angenommen, aber ist trotzdem absolut klar und angenehm.
Ja, also, ich finde, er öffnet sich und er wird mit der Luft noch ein bisschen komplexer. Und er hat eine unglaubliche Länge.
Total, ja. Der ist eigentlich die ganze Zeit da, während wir sprechen. Schön, ein schöner Begleiter. Nimm uns noch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen von diesem Buch. Wie hast du gearbeitet? Gab es Gespräche mit Kollegen, mit ehemaligen Schülern, vielleicht auch mit Familienangehörigen? Oder hast du das alles mit Archivmaterial, mit Fotos, Briefen, deinen eigenen Archivmöglichkeiten, weiß ich nicht, über die Welt oder so? Wie hast du das gemacht, das Buch?
Ja, ich habe viel mit Archivmaterial gearbeitet. Sein Nachlass liegt in Dresden im Deutschen Archiv der Kulinarik.
Ein toller Begriff übrigens, muss ich mal sagen an dieser Stelle, ne? Dass es überhaupt gibt, das Deutsche Archiv der Kulinarik, und ich finde auch cool, dass es in Dresden ist.
Ja, das ist ganz fantastisch. Da hat sowohl die TU Dresden als auch die SLUB, das ist die Bibliothek dort, hohe Verdienste. Vor allen Dingen, das muss man auch mal erwähnen, ein Wissenschaftler aus Dresden, Professor Josef Matzerath, den ich übrigens mal empfehlen würde für diesen Podcast. Das ist der Spiritus Rector, kann man vielleicht sagen, dieses Instituts Deutsches Archiv der Kulinarik. Und da ist eben nicht nur der Siebeck-Nachlass, sondern auch die Bibliothek von Eckhard Witzigmann und eine riesige Speisekartensammlung und alles Mögliche. Ja. Jedenfalls, ja, da habe ich recherchiert. Ich habe natürlich mit Barbara gesprochen und mit anderen Leuten, die ihn kannten. Ich habe meine eigenen Erinnerungen und Aufzeichnungen konsultiert und dann vor allen Dingen natürlich sein riesiges Werk. Er hat ja unglaublich viel geschrieben. Das macht es leichter, über jemanden zu schreiben, wenn er so viel hinterlässt. Es ging mir eben darum, einerseits sein Leben zu erzählen, aber andererseits und vielleicht noch wichtiger, einmal zu erklären, was eigentlich zeitlos an dem Mann ist. Da haben wir ja eben schon einiges zu besprochen.
Du bist ja selbst Teil einer Generation, die mit Siebeck aufgewachsen ist und heute sich in einer ganz anderen Medien- und Gastrolandschaft, Genusslandschaft bewegt. Was würdest du sagen, wie hat sich so die Genusskultur in Deutschland seit Siebecks Hochphase verändert, also in der Sprache, in dem Journalismus, in den Erwartungen auch so an die Gastronomie?
Das ist natürlich ein abendfüllendes Thema. Ich weiß nicht genau, ob ich das umfassend beantworten könnte. Aber ich glaube, dass unendlich viel besser geworden ist. Wir haben eine solche Fülle mittlerweile von gastronomischen Konzepten und gastronomischen Angeboten. Wir haben in der Breite wie in der Spitze eine solche Fülle und Qualität mittlerweile, die Internationalität im Kulinarischen hat enorm zugenommen und man macht sich das eigentlich gar nicht so bewusst. Ich lebe in Freiburg. Als ich da vor 25 Jahren hingezogen bin, da gab es da 3 Entier-Restaurants, die kochten mehr oder weniger klassisch und der Rest war Prägele, wie Bratkartoffeln im Badischen heißen, und die mehr oder weniger gut. Heute gibt es da eine Fülle von tollen Läden, eine thailändische Nudelsuppenkneipe, genauso wie eine total regionale Autoren- Hochküche, die mit einem Stern ausgezeichnet ist. Es gibt italienische Avantgarde eines ehemaligen Sous-Chefs, eines italienischen Drei-Sterne-Kochs aus den Abruzzen. Es gibt klassisch französische Küche bei Martin Fauster, der im Königshof in München schon so großartig gekocht hat. Es gibt Dutzende interessante Adressen von den Kaffeeläden, ganz, also ich wohne mitten in Freiburg in der Innenstadt, in der Altstadt. Ich habe keine Kaffeemaschine mehr, weil das, was ich da im Umfeld habe, 50 Meter vor der Haustür an hervorragenden Siebträgermaschinen, perfekt jeden Tag auf die Luftfeuchtigkeit eingestellt und irgendwelcher Kaffeesorten, die von Leuten persönlich importiert werden und dann überm Teelicht nachts bei Vollmond geröstet. Ja. Also es ist unglaublich, was da alles ist. Und wir haben allein drei gute Bäcker mittlerweile in Freiburg, und zwar so richtig gute Bäcker. Ich finde, wir machen uns oft gar nicht bewusst, was wir hier alles haben. Diese ganze Jammerei nervt.
Wo würdest du denn Wolfram Siebeck denn heute in unserer Restaurant, in unserer Foodlandschaft einordnen? Immer noch so als Referenz? Also ich meine, die Weihnachtsmenüs kann man ja immer noch im Zeitshop kaufen. Diese Kochbücher gibt es ja immer noch 10 Jahre, seitdem er schon tot ist. Oder ist er eher eine historische Figur heute? Also was hat er heute noch für einen Impact? So sollte die Frage eigentlich, in diese Richtung sollte die gehen.
Ja, ich würde mir, also er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über die Bistros von Paris.
Ja, das habe ich übrigens. Ja, ein cooles Buch. Sogar zwei. Mit so einer Landkarte drin, so einer Stadt, so einem Stadtplan dabei.
Also erstens ist erstaunlich, da gibt es immer noch welche, die es gibt. Ja, ja. Das finde ich schon mal überraschend, weil das ist ja mittlerweile auch 30 Jahre her, wenn nicht 40, 30. Ja. Wenn man das dabei hat und im Zug nach Paris liest, ich glaube, das ist keine ganz schlechte Vorbereitung. Da steht eine Menge drin, was man da bestellen soll und was man da vielleicht besser nicht bestellen soll und wie das zu sein hat und wie nicht. Und außerdem ist es extrem mundwässernd, wie er die Dinge beschreibt und auch die ganze atmosphärische Qualität eines wirklich schönen Bistros. Und da muss man kein einziges der Bistros besuchen, die er beschreibt. Aber wenn man dann in eins reinläuft, in irgendeins, dann erkennt man was wieder oder eben auch nicht. Da ist Orientierung drin. Und ich glaube, so geht's mir jedenfalls mit ganz vielen Sachen, die er geschrieben hat. Da ist eine Menge Gehalt, der nicht veraltet.
Jetzt sind wir schon in den Service-Teil übergeglitten, nämlich ich versuche am Ende immer noch mal so den Hörern auch was an die Hand zu geben, wenn man jetzt Wolfram Siebeck noch nicht so viel gelesen hat. Welche Texte, welche Bücher würdest du empfehlen? Du hast das Bistro-Buch schon empfohlen, kriegt man wahrscheinlich nur noch antiquarisch. Gibt es noch andere Bücher, wo du sagen würdest, guck doch da mal rein, da kriegt er eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl davon, was der Siebeck war und wie er geschrieben hat und was sein unverwechselbarer Stil war?
Im Grunde muss man eigentlich nur mein Buch lesen.
Ja, natürlich.
Das heißt, Siebeck, ein sattes Leben, ja. Kostet 29,90, ist bei ZS erschienen und da steht alles drin. Eigentlich braucht man überhaupt gar kein anderes Buch mehr zu lesen.
Das ist klar.
Wenn man das verstanden hat, ist eigentlich Lebensglück unvermeidbar. Mhm. Und ansonsten ist da hinten auch Serviceteil eine Bibliografie drin. Da kann man noch die ganzen anderen Titel von Siebeck nachlesen und hoffentlich antiquarisch kaufen. Manche sind ziemlich teuer mittlerweile. Mhm. Und besonders empfehlen würde ich das Kochbuch der verpönten Küche. Da geht es um Innereien. Das ist wunderbar.
Magst du Innereien? Bist du ein Fan von Innereien?
Natürlich. Ja. Ich bin ein riesiger Fan von Innereien, übrigens wie Wolfram Siebeck.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass Menschen, die Innereien ablehnen, auch sonst unzuverlässig sind.
Ganz zum Schluss möchte ich mit dir noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Ja, also einerseits persönlich, welche Genussthemen beschäftigen dich aktuell am meisten? Also unabhängig jetzt von der Biografie, die dich natürlich jetzt die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich immer sehr stark zeitlich einbinden wird. Mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade?
Journalistisch oder?
Ja.
Ich bereite ein nächstes Buch vor, aber über das kann ich leider im Moment noch nicht sprechen.
Und noch ein ganz kleiner, so dein Tipp, die Zukunft des Genussjournalismus. Also in Zeiten von Social Media, von Videos, von ständigem Bildfluss, muss alles immer aktualisiert werden. Braucht es da noch lange Formate? Braucht es noch Hintergrundtexte, Bücher wie das von dir?
Unbedingt. Also nicht nur von mir, sondern von möglichst vielen Menschen, weil die Welt komplex ist und vielschichtig und das lässt sich eben nicht in TikTok-Videos abhandeln.
Christoph, vielen Dank für dieses sehr persönliche und gleichzeitig auch sehr tiefgründige Gespräch über Wolfram Siebeck, über Genuss, über Kultur. Wir haben ein bisschen auch über Journalismus gesprochen. Die Biografie Siebeck, ein sattes Leben, ist soeben erschienen und wer die Welt der Genusskultur verstehen will, tut gut dran, sich mal mit dieser komplexen, scharfen manchmal, zugleich aber auch sehr warmherzigen Figur Siebeck auseinanderzusetzen. Danke, Christoph, und danke natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das kostet euch nichts, bringt aber was. Und das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank.